Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Italien zieht Konsequenzen aus dem Flüchtlingsdrama vor Lampedusa und verstärkt von morgen an die Überwachung des Mittelmeers. Die Einsatzkräfte würden verdreifacht, so Ministerpräsident Letta. Die EU-Innenminister hatten erst kürzlich mehr Engagement der Grenzschutzagentur Frontex bei der Rettung von Flüchtlingen zugesagt. Die Zahl der Toten des Unglücks vor gut einer Woche stieg unterdessen weiter an. Inzwischen wurden 363 Leichen geborgen.
Die Cassiopeia, ein Schiff der italienischen Marine, legt ab vom Hafen Lampedusa, nimmt Kurs auf Sizilien. Es ist nicht wie sonst eine Patrouillenfahrt. An Bord befinden sich die ersten 150 Särge der toten Flüchtlinge, die bei der Schiffskatastrophe am 3. Oktober ertrunken waren. Mehr Kapazität habe die Cassiopeia nicht, sagte gestern ihr Kommandant und berichtet von weiteren Rettungseinsätzen. Am Morgen mit zwei Booten 90 Meilen südlich von Lampedusa. 60 Flüchtlinge wurden gerettet und an Bord der Marineschiffe genommen. Die neu angekommenen Flüchtlinge wurden vom Hafen mit Bussen in das Auffanglager der Insel gebracht. Das Lager hat Kapazitäten für 250 Personen, doch mehr als 1000 Flüchtlinge sind inzwischen dort. Um weitere humanitäre Katastrophen zu verhindern, startet Italien am Montag einen humanitären Militäreinsatz mit Schiffen und Flugzeugen, um den Teil des Mittelmeeres, der in den letzten Tagen zum Grab geworden ist, künftig so sicher wie möglich zu machen. Am Nachmittag traf das Marineschiff mit den Särgen im Hafen von Empedocle auf Sizilien ein. Die Toten sollen in der Provinz Agrigento beigesetzt werden mit einem Staatsbegräbnis.
Der umstrittene Limburger Bischof Thebarts von Elst sucht nach heftiger Kritik offenbar die Entscheidung. Der Geistliche, der unter anderem wegen der Kostenexplosion um seine Residenz in Erklärungsnot ist, reiste heute nach Rom. Auch der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Zollitsch soll laut Bild.de dort eingetroffen sein. Beide wollen das Gespräch mit dem Vatikan. In Limburg ist die Zahl der Kirchenaustritte zuletzt deutlich gestiegen.
5:45 kommen Kritiker auf den Domplatz in Limburg. Schon das ist symbolisch gemeint. Wut und Enttäuschung der Gläubigen im Bistum sitzen tief. Sie wollen nicht nachtreten, sagen viele, sondern den Blick nach vorne richten.
Wir müssen ja auch sehen, es gibt hier nicht nur einen Alleinschuldigen, auf den wir jetzt alles werfen können, sondern man muss fragen, wie sind die Strukturen? Wo müssen hier dringend Änderungen erfolgen, damit solche Dinge nicht noch einmal vorkommen?
Während die Gläubigen demonstrieren, weilt Bischof Franz-Peter Thebarts von Elst nicht mehr in Limburg. Er ist im Morgengrauen nach Rom aufgebrochen, fliegt mit einer Billig-Airline. Das Ende eines Verwirrspiels, nachdem der Geistliche bereits gestern auf einer anderen Maschine gebucht war. Derweil tauchen in Presseberichten immer mehr Details zu den explodierten Kosten auf. Die Bausumme soll in 10 Einzelprojekte gestückelt worden sein. Damit musste keines der Bauvorhaben im Vatikan angemeldet werden. Berichtet wird auch von millionenschweren Folgekosten durch Bauschäden bei Nachbarn.
Es gibt dazu Fachleute, die diese Bauschäden aufnehmen müssen. Wie genau die Rechtslage dann letzten Endes ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass natürlich, wenn jemand einen Schaden verursacht, dass der dann auch für diese Schäden gerade steht.
Am Nachmittag ist auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz in Rom eingetroffen. Erzbischof Zollitsch will mit Papst Franziskus über das weitere Vorgehen im Fall Thebarts von Elst beraten.
Die Chronologie der Affäre um den Limburger Bischof haben wir nochmal auf tagesschau.de zusammengefasst und die Vorwürfe gegen ihn aufgelistet. Einen Tag vor dem zweiten Sondierungsgespräch zwischen Union und SPD wird über Kompromisslinien spekuliert. SPD-Generalsekretärin Nahles nannte in der Bild am Sonntag einen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde als Bedingung. Dagegen betonte Bundeskanzlerin Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft, für diese Frage seien die Tarifparteien zuständig. Morgen sondiert die Union mit der SPD, am Dienstag mit den Grünen.
Rot und Grün noch in fröhlicher Eintracht. Aber demnächst sitzt wohl einer in der Regierung und der andere in der Opposition.
Wir werden jetzt die beiden Sondierungsgespräche zu bewerten haben. Aber es riecht schon verdammt nach großer Koalition.
Bei der SPD arbeitet man schon daran, die große Koalition den Mitgliedern schmackhaft zu machen. Die Antragskommission bereitet heute den Konvent vor, der am nächsten Sonntag grünes Licht für Koalitionsverhandlungen geben soll. Gleichzeitig formuliert man Bedingungen.
Ohne Mindestlohn wird die SPD mit Sicherheit in gar keine Koalition oder ich glaube auch noch nicht mal in Verhandlungen gehen.
Da muss sich die Union ordentlich bewegen. Aber der Kanzlerin kann es ja nicht schwerfallen und dem Seehofer auch nicht, weil sie ja im ganzen Wahlkampf so getan haben, als würden sie eh alle sozialdemokratischen Themen übernehmen.
Auf einen gesetzlichen Mindestlohn könnte sich die Union wohl einlassen. Sie zieht die Grenze des Erträglichen bei den Steuern.
Der Mindestlohn wird ein Teil sein, genauso wie das Thema Steuererhöhungen oder Nicht-Steuererhöhungen. Und dass die Union ganz klar Wert darauf legt, dass Steuern in Zeiten höchster Steuereinnahmen nicht erhöht werden müssen, das ist bekannt.
Wenn sich CDU, CSU und SPD morgen hier in der Parlamentarischen Gesellschaft zusammensetzen, geht's ans Eingemachte. Nicht mehr um Überschriften, sondern um Details. Nach dem Sechs-Augen-Gespräch Merkel-Seehofer-Gabriel am Freitag soll am Wochenende viel telefoniert worden sein. Das Sondierungsgespräch morgen könnte bis in die Nacht gehen. Danach ist man einer großen Koalition möglicherweise ein gutes Stück näher gekommen.
In Nordrhein-Westfalen gibt es erneut Streit über den Braunkohletagebau Garzweiler II. Hintergrund sind Medienberichte, der Energiekonzern RWE wolle den Abbau vorzeitig beenden. RWE wies das zwar zurück. Trotzdem will die Stadt Erkelenz die Umsiedlung der betroffenen Dörfer vorerst stoppen und fordert von der Landesregierung Klarheit zu schaffen. Die Einwohner des Ortes Immerath nahmen heute Abschied von ihrer Kirche.
Der letzte Gottesdienst in St. Lambertus. Für die Menschen in Immerath könnte es emotionaler kaum sein. Die Kirche war ihr Stolz. Nun wird sie zum Symbol, das sie verloren haben.
Das Endgültige hat man noch gar nicht so erfasst. Das wird man erst später realisieren. Im Moment ist einfach nur Traurigkeit da. Obwohl wir es ja lange gewusst haben und uns lange darauf vorbereiten konnten, wappnen konnten, aber es ist nicht so.
Bald schon kommen wohl die Bagger. Der ganze Ort wird für die Braunkohle platt gemacht, wie andere auch. Rund 7600 Menschen sollen für den Megatagebau Garzweiler II bis 2045 umgesiedelt werden. Beschlossen sei das, dachte man. Bis Gerüchte aufkamen, Betreiber RWE wolle die Förderung in Garzweiler schon 2018 einstellen. Es rentiere sich nicht mehr.
Es ist relativ klar, dass die Braunkohle mittelfristig keine Perspektive in einer Energiewende-Strategie hat, hinter der ja alle im Bundestag vertretenen Parteien stehen. Deshalb ist es jetzt ein guter Moment, über Strategien nachzudenken, auch über Strategiewechsel nachzudenken.
Für RWE sind die Gerüchte eine zweischneidige Sache. Einerseits helfen sie, politischen Druck aufzubauen. Schließlich sorgt die Braunkohle mit für Versorgungssicherheit im Land und für Arbeitsplätze. Andererseits will der Konzern keine neue Umsiedlungsdebatte und dementiert.
Wir halten an der Fortführung des Tagebaus Garzweiler II fest. Er ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Erzeugungsportfolios und er ist auch für eine langfristige, sichere und bezahlbare Energieversorgung erforderlich.
Für die Immerather käme die Trendwende in jedem Fall zu spät. Die meisten sind bereits umgesiedelt.
Zum Abschluss seiner Jahrestagung hat der Internationale Währungsfonds die Industrieländer ermahnt, behutsam aus der Politik des billigen Geldes auszusteigen. Die Stabilität der Schwellenländer stehe auf dem Spiel. Weltbankchef Kim appellierte erneut an die USA, ihren Haushaltsstreit beizulegen. Die Folgen für die Entwicklungsländer wären desaströs.
Seit 13 Tagen dasselbe Thema. Doch selbst Amerikas abgeklärteste TV-Reporter haben Mühe, das Politspektakel in Washington zu erklären. Noch immer ist keine Einigung zum Haushaltsnotstand in Sicht. Republikaner und Demokraten warnen vor einer selbstverschuldeten Staatspleite, machen sich erneut gegenseitig für die Misere verantwortlich. Immerhin, heute trafen sich die zerstrittenen Parteiführer des Senats. Wenn wir unsere Schulden nicht bezahlen können, wird das Millionen amerikanischer Jobs gefährden. Nicht Tausende oder Hunderttausende, Millionen Arbeitsplätze. Zum Abschluss der Herbsttagung von IWF und Weltbank deutliche Mahnungen an die USA, zur Vernunft zu kommen.
When you are the largest economy in the world,
als größte Volkswirtschaft der Erde, die stets als sicherer Hafen galt, können Sie sich eine derartige Haushaltsführung nicht leisten. Sie müssen Wort halten, Ihre Zahlungsversprechen einlösen und für den Rest der Welt verlässlich bleiben. Auch die US-Bürger sind des Dauerstreits überdrüssig und krisenmüde, wollen nicht länger auf eine Lösung warten. Morgen beginnt Amerikas Schicksalswoche. Am Donnerstag droht die Staatspleite. Hier in Washington glaubt kaum jemand, dass die Republikaner das Land wirklich über den Abgrund der Zahlungsunfähigkeit stürzen lassen. Doch mit jedem weiteren Tag der politischen Lähmung verspielen die USA ihr vielleicht wertvollstes Gut, den Ruf der Verlässlichkeit.
In Syrien wird eine Gruppe von Nothelfern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz vermisst. Ihr Fahrzeugkonvoi sei von bewaffneten Angreifern bei Sarakib im Nordwesten des Landes unter Beschuss genommen worden, hieß es in staatlichen Medien. Von den Mitarbeitern fehle bislang jede Spur, erklärte ein Sprecher der Hilfsorganisation. Eine Entführung wird nicht ausgeschlossen.
Der Wirbelsturm Pailin hat an der Ostküste Indiens große Schäden angerichtet. 230.000 Häuser wurden ganz oder teilweise zerstört, Hütten weggeschwemmt und Anbauflächen verwüstet. In der größten Evakuierungsaktion Indiens waren etwa 1 Million Menschen in Sicherheit gebracht worden. Mindestens 18 kamen ums Leben.
Die weißrussische Autorin und Regimekritikerin Svetlana Alexejewitsch hat heute in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegengenommen. Die 65-Jährige wurde für ihr literarisches Werk geehrt. Sie wurde mit Berichten über Tschernobyl, Afghanistan oder auch die Rolle der Frauen beim Sieg der Roten Armee über Hitler-Deutschland bekannt.
Die weißrussische Autorin Svetlana Alexejewitsch lässt Menschen aus der Sowjetunion und ihrer Nachfolgestaaten zu Wort kommen, die bisher niemand gehört hat. Am Mittag mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels in der Paulskirche Frankfurt am Main gewürdigt. 25.000 Euro Preisgeld, der bedeutendste Preis der Buchbranche in Deutschland.
So wie Ihre Bücher einen spezifischen Klang, einen spezifischen Sound haben, so haben sie auch einen spezifischen Rhythmus. Fast immer fangen die Gespräche beiläufig an, aber plötzlich sind sie bei einer Situation angelangt, die Rede und Atem stocken lässt.
Svetlana Alexejewitsch gibt den Soldaten des Afghanistan-Krieges Stimme, den Opfern der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, den Müttern von Soldaten des Zweiten Weltkrieges, den Menschen, die den Systembruch nach Ende der Sowjetunion meist schlecht und selten gut überstanden haben. Durch literarisch komponierte Interviewpassagen ohne eigenen Text der Autorin. Sie zeigt die schamlose Rücksichtslosigkeit des Staates gegenüber den eigenen Gefolgsleuten nach den großen Schlachten und historischen Ereignissen. Ich gehe zu denen, die keine Stimme haben. Ich höre ihnen zu, belausche sie. Die Straße ist für mich ein Chor, eine Symphonie. In der Begründung für den Preis heißt es, es gehe ihr um den Kern von Humanität, ohne den Frieden nicht möglich sei.
Dmitri Ovtcharov hat bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Österreich seinen ersten internationalen Einzeltitel gewonnen. Der Olympiadritte setzte sich im Finale mit 4:0 Sätzen gegen den Weißrussen Wladimir Samsonov durch.
Am Ende konnte er befreit jubeln. Ein Jahr nach seiner Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen von London verbuchte der 25-jährige Hamelner einen weiteren großen Einzelerfolg. In den ersten beiden Sätzen war Ovtcharov klar überlegen. Kritisch wurde es nur in Durchgang 3, als er 2 Satzbälle abwehrte. Im 4. Durchgang aber nutzte er gleich seine erste Chance zur Europameisterschaft. Ovtcharov damit Nachfolger von Titelverteidiger Timo Boll, der erkrankt in Wien fehlte. Den 4. Titel für den Deutschen Tischtennisbund gewannen Petrissa Solja und Sabine Winter im Damendoppel. Sie krönten damit die besten Europameisterschaften aller Zeiten für ein überglückliches deutsches Team.
Sebastian Vettel gewinnt den großen Preis von Japan vor Mark Webber und Romain Grosjean. Trotzdem er am Start zurückfällt und in der Folge nicht die schnellsten Zeiten fahren kann, gibt Vettel nicht auf, sondern dreht dieses Rennen im weiteren Verlauf um. Ein Paradebeispiel perfekter Strategie und eben solcher Umsetzung bringt Sebastian Vettel ganz nach vorne. Es ist sein 9. Saisonsieg, der 5. in Folge. Schon beim nächsten Rennen kann er damit vorzeitig wieder Formel-1-Weltmeister werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 14. Oktober.
Das Tief, das unser Wetter mehrere Tage lang bestimmt hat, liegt morgen über dem Ärmelkanal und lässt der Sonne eine Chance. Allerdings kehrt es am Dienstag mit Regenschauern zurück. In der Nacht regnet es zunächst ganz im Westen noch etwas. Sonst ist es meist trocken und neben Wolkenfeldern in einigen Regionen auch klar. Später kommt im Südwesten Regen auf, der sich bis in die Mitte ausbreitet. Morgen regnet es hier und da mal. Neben vielen Wolken zeigt sich die Sonne meist nur kurz. Im Osten und Nordosten jedoch auch länger. Am Abend beginnt es im Westen wieder kräftiger zu regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Westen auch frisch. Heute Nacht Tiefstwerte von 8 Grad im Breisgau bis 0 Grad im Bayerischen Wald. Morgen werden im Rothaargebirge 10, in der Lausitz bis zu 17 Grad erreicht. Am Dienstag wird es unbeständig mit vielen Wolken und Regen, vereinzelt auch Gewittern. Mittwoch gibt es bei einer Mischung aus Sonne und Wolken nur einzelne Schauer, am Donnerstag dann wieder viele Wolken und gebietsweise Regen.
Um 22.45 Uhr sehen Sie Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Immer neue Vorwürfe. Was wird aus Bischof Thebats von Elst? Und Überleben in Lampedusa. Der Alltag der Flüchtlinge. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.